Ja, es ist wunderbar. Es ist wunderbar, auch in dieser Stadt zu wohnen. Hätte ich nie gedacht, dass ich wirklich so lange bleibe. Aber ich denke, also ich habe auch vor, den Rest meiner Tage hier noch zu verbringen. Es sei denn, es kommt irgendwie eine andere Order, weiß man ja nicht so ganz genau. Meine Frau meint zwar, das wäre bei mir aussichtslos, ich würde mich gar nicht vom Fleck bewegen, aber ich sage mal so, für Gott ist ja nichts unmöglich, oder? Sind wir uns einig? Also Gott ist auch in der Lage, dich in Bewegung zu bringen, mich in Bewegung zu bringen, auch wenn wir am Stuhl kleben. Hat er kein Problem mit, oder? Sind wir uns auch einig? Also das Problem sind eher wir, es ist ja nicht Gott, aber bis jetzt habe ich ja ein paar Mal in meinem Leben wirklich die Stimme Gottes gehört, und zwar wirklich so gehört, wie wenn eine Person zu mir spricht. Ganz klar. Und das war in ganz entscheidenden Punkten, an Weichenstellungen in meinem Leben. Und ich habe dann auch darauf reagiert, auf das, was Gott gesagt hat. Also Gott weiß, wie er mich erreichen kann. Er weiß auch, wie er dich erreichen kann. Ja, manchmal ist es durch so ein Wort am Sonntagmorgen, was kommt. Manchmal ist es durch eine Predigt, aber manchmal ist es eben so. Und ich sage euch, er hat zu mir gesprochen in Situationen, wo ich nicht auf Knien lag und gesagt habe, Gott, wenn du jetzt nicht redest, dann ist mein Leben vorbei, dann ist alles sinnlos hier. Nee, überhaupt nicht. Sondern es war einfach in eine Situation rein, die ja nicht von mir gesteuert war, sondern wo er einfach gesprochen hat. Und das mag ich so an Gott, dass er eben so souverän ist. Wir überlegen uns oft mal so Dinge und überlegen, wie es sein müsste oder sein könnte oder welchen Anspruch er hat oder welchen Anspruch wir herleiten aus dem Wort Gottes und so weiter und müssten, so oder so müsste das doch sein. Und Gott lacht. Gott lacht, glaube ich, und sagt, ja, schön, wenn du dir Gedanken machst, aber glaub mir, mein souveränes Handeln hat schon seinen Sinn, dass das so ist. Ja, es ist nicht so, dass ich dich dafür brauche, damit ich weiß, wie ich es besser mache. Ich glaube, ich krieg's gut hin. Ja, Reich Gottes ist heute unser Thema und Reich Gottes ist natürlich ein Riesenthema. Und ich beschäftige mich schon seit vielen Monaten damit, weil mich das total fasziniert. Was ist denn Reich Gottes? Wie kommt es zum Ausdruck? All diese Dinge, die mit Reich Gottes zu tun haben. Und letzten Sonntag hat ja Matthias Flore gepredigt und er hat noch so ganz wichtige Punkte auch benannt an dieser Stelle. Er sagt, zum einen müssen wir immer sehen, die Schrift, also das schriftliche Zeugnis, die Bibel, das Wort Gottes in der Gesamtheit zu sehen, also die Gesamtzusammenhänge zu sehen, nicht irgendwo Dinge rauszunehmen und daraus eine Theologie basteln. Das andere ist, sie auch immer in einem Kontext zu sehen, und zwar in einem geschichtlichen Kontext, im lokalen, in einem kulturellen Kontext zu sehen. Nicht alles, was in der Bibel drinsteht, ist wortwörtlich so jetzt und hier auf deine Situation anwendbar. Da haben mir Leute schon vorgeworfen, ja, der glaubt auch nicht an alles, was in der Bibel steht, ist Käse. Natürlich glaube ich das, aber es ist nicht alles relevant. Man muss immer sehen, in welchem Zusammenhang ist denn das Ganze geäußert worden und was ist denn das Prinzip dahinter oder was ist denn die Wahrheit dahinter? Und natürlich, das Wort Gottes, sage ich gerne mal, das ist nicht die Gebrauchsanweisung für dein Leben, sondern im Wort Gottes erkennen wir Gott. Da wissen wir, wer Gott ist. Und wenn wir Gott erkennen, erkennen wir uns selbst. Denn in seinem Spiegel, in seinem Licht erkennen wir uns selbst und wissen, wer wir sind. Und das will ja eigentlich jeder. Jeder möchte gerne wissen, wer er eigentlich ist. Das treibt doch Menschen an. Also ich kann dir nur sagen, geh rein ins Wort Gottes und du wirst erkennen, wer du bist. Jesus fordert ja da auch seine Zuhörer und seine Jünger raus und sagt, nach so einem Gleichnis sagt er mal zu ihnen, im Lukas 8,18 steht das, entscheidend ist, wie ihr mit meinen Worten umgeht. Denn wer sie begreift, der wird noch mehr Einsicht bekommen. Wer sich dafür verschließt, dem wird selbst das Wenige genommen, was er zu haben glaubte. Puh, ist schon eine steile Aussage. Ja? Gut, kommen wir zum Thema, wie Gott König wurde. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist Gott nicht schon immer König? Hat er jetzt seine hat er das jetzt verloren irgendwie zwischendurch? Oder ja, wie ist denn das? Wie verhält sich das damit? Aber wie Gott König wurde, das ist im Grunde genommen die zentrale Geschichte, die wir in den Evangelien finden. Also die Evangelien ist ja nicht nur sozusagen dieser kurze Abschnitt der 3 Jahre des Wirken Jesus, ja, ist es auch. Ja, da wird ganz viel davon gesprochen. Jesus sagt ja, also schaut mal mich an, dann wisst ihr, wie der Vater ist. Also wir lernen Gott kennen. Aber es ist noch viel mehr. Es ist die Fortsetzung dessen, was eben auch schon vorher in der Schrift da ist. Die Evangelien tauchen ja nicht plötzlich irgendwo isoliert auf, sondern sie stehen in einem gesamten Kontext der Schrift. Ich möchte jetzt nicht alles aufrollen von Anfang an, aber am Anfang müssen wir schon anfangen, aber jetzt nicht alle Stationen. Aber wenn wir zurückblicken in die Geschichte, und die fängt halt nun mal am Anfang an, dann sehen wir, dass der Mensch rebelliert gegen Gottes Herrschaft. Das ist der Ausgangspunkt. Ohne diese Rebellion würden wir alle noch im Reich Gottes leben. Würden wir alle noch im Paradies leben, Garten Eden, im Garten der Wonne. Da, wo uns ja unser Herz uns ja mehr hintreibt, diese Sehnsucht, die ist in jedem Menschen doch da. Ja, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte gerne mal irgendwo so diesen Frieden haben. Da geht es ja nicht darum, den Sofa-Frieden zu haben, damit ich jetzt auf dem Sofa sitze und mir 150 verschiedene Kanäle reinziehen kann oder so. Dieser Friede ist es ja, der macht dich ja nicht glücklich. Der lenkt dich ab für eine gewisse Zeit, okay, aber er macht dich nicht zufrieden, er bringt dich nicht ins Gleichgewicht. Denn irgendwas ist ja aus dem Gleichgewicht geraten. Und aus dem Gleichgewicht ist eben geraten die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die durch die Rebellion des Menschen zerbrochen ist. Und nicht nur zwischen Mensch und Gott, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Das sehen wir in der Folge der Geschichte. Und auch die Beziehung zur Schöpfung. Die gute Nachricht ist, dass Gottes Vision und Gottes Blick nicht da aufhört und sagt, naja gut, ist halt jetzt nicht so gut gelaufen, müssen wir mit zurechtkommen, sondern sein Wille, sein Ziel ist die Wiederherstellung aller Dinge. Nämlich, dass wir wieder da landen, wo wir waren. Das, was der Ausgangspunkt war, ja, der Garten Eden, dort, wo Himmel und Erde an einem Platz sind, wo es zusammenkommt. Gott hat ja gleich mal Maßnahmen ergriffen nach der Rebellion des Menschen. Er hat das Bündnis, das nämlich der Mensch eingegangen ist mit Satan, hat er zerbrochen. Er sagt, es ist jetzt eine Feindschaft zwischen dir, zwischen deinem Samen, also dem Samen der Frau und deinem Samen. Also er beendet das Ganze. Er liefert eine Lösung für den Menschen, indem er eine Bedeckung, also ihre Nacktheit bedeckt. Nackt heißt ja dieses Bloßstehen, ja, dieses ungeschützte Dastehen. Dazu mussten ja, vielleicht, wenn ihr es mal nachlesen wollt, ganz am Anfang der Bibel, dazu, also Gott bedeckt den Menschen mit Tierfell. Das Tierfell kriegt man ja nur dann, wenn man das Tier umbringt. Also das erste Opfer im Paradies, prophetisch auf das, was kommen wird. Und um die Schuld, um die Scham des Menschen zu bedecken. Und er verbannt den Menschen aus diesem Garten. Warum? Er verhindert damit, dass in Gottes Gegenwart Leid, Tod, Sünde und Bosheit Einzug halten. Das hat im Paradies nichts zu suchen. Deswegen muss der Mensch raus. Und es gibt viele, viele, viele Stationen, bis wir dann ankommen bei Jesus. Ich möchte nur eine Station benennen. Eine Station ist, Gott beruft ein Volk. Er beruft ein Volk, das Volk Israel, dass sie unter seiner Herrschaft, er ist ihr König, das Land, das er für sie auswählt, dass sie dieses Land in Besitz nehmen und zu einem Ort der Anbetung machen. Deshalb ist Lobpreis, Anbetung so wichtig für uns. Ja? Das ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Also, das ist der Auftrag. Dieses Land einnehmen, zu einem Ort der Anbetung machen. Also vorher die Mächte vertreiben, die antigöttlichen Mächte vertreiben. Dort in diesem Land ein Licht für die Nationen zu sein und die Völker um ihnen herum, die sollten erkennen, was es bedeutet, unter Gottes Herrschaft, unter seiner Königsherrschaft zu leben. Und er sollte so attraktiv sein für diese Völker, dass sie sagen, das wollen wir auch. Das wollen wir auch. Gott soll auch unser König sein und nicht unsere jämmerlichen Götzen, die widersprechen können, noch sonst irgendwas. Aber die Realität, die war leider eine andere. Und wenn wir in die Bibel reinschauen und mal solche zeitlichen Abläufe anschauen, dann begegnet uns immer wieder so ein Verhaltensmuster. Da kommt erstmal Treulosigkeit, also Verrat an Gott, ihrem König, durch Götzendienst, durch Unglauben. In der nächsten Phase kommt dann Niederlage, die Feinde fallen ein, das Volk wird versklavt, wird unterdrückt, beschrieben als Gottes Gericht. Danach kommt wieder Buße, also das Volk kehrt um, sie erkennen an, dass sie schuldig geworden sind, sie schreien zu Gott um Hilfe und dann schickt Gott einen Retter. Zu der Zeit war es Zeit der Richter, da kommt zum Beispiel ein Gideon, um das Volk zu retten. Es kommt ein Samuel, um das Volk wieder zu retten. Und dann kommt wieder eine Phase von Gehorsam. Und im Gehorsam Frieden und Segen. Das geht dann wieder lange Zeit gut, bis dann die ganze Schleife von vorne anfängt. Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere an der Stelle erinnert und sagt, naja, so sieht es bei mir manchmal auch aus. Ich fühle mich manchmal auch in so einer Schleife drin. Ich merke so, ich bin eigene Wege gegangen. Ja, der Götzendienst, der sieht ja ganz unterschiedlich aus. Es ist ja nicht so, dass du so eine kleine geschnitzte Figur in deinem Wohnzimmer stehen hast, sondern es sind die Dinge, worauf wir unsere Augen richten. Das sind die Götzen. Ja, das, was für uns so essentiell wichtig wird, das, woran wir unsere Lebensfreude gewinnen, wo wir Mut, Zuversicht und so weiter holen, wo wir Freude holen, all diese Dinge. Und dann spüren wir, wie wir in Abhängigkeiten kommen, ja, wie wir in Sklaverei kommen, kehren um zu Gott. Ja, er ist der Retter und holt uns wieder raus. Ja, manchmal gibt es so diesen Kreislauf, bis vielleicht mal wir an einem Punkt sind, wo wir den tatsächlichen Retter kennenlernen und diese Schleife durchbrechen. So, in dieser Zeit der Richter kommt dann die Phase, wo das Volk sagt, wir wollen auch so einen König haben wie die anderen Völker. Samuel ist ja derjenige, der Prophet Samuel, der zu der Zeit Richter ist, der ist tief enttäuscht und gekränkt und beschwert sich bei Gott und Gott sagt zu ihm, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen. Ja, sie haben mich als König verworfen. Und Gott lässt zu, dass wir auch in die Irre laufen. Und Gott wiederum ist aber auch so gnädig, dass er sie nicht einfach nur vor die Wand fahren lässt, sondern dass er ihnen etwas mitgibt. Er sagt ihnen, er beschreibt ihnen die Art, wie dieser König, den sie sich wünschen, welche Art der sein soll. Also, er kommt aus dem Volk Israel, er soll nicht reich sein, nicht viel Geld besitzen, er darf nicht viele Frauen haben, er soll ein Diener sein und kein Tyrann. Er soll dem Herzen Gottes nachfolgen und nicht seinen eigenen Interessen verfolgen. Und er soll die Gebote des Herrn kennen und studieren und er soll sie befolgen. Das ist die Sicht Gottes für diesen König. Im ersten Anlauf ist die Sache nicht so gut gegangen. Er hat das Volk Saul gewählt. Da haben viele von diesen Dingen nicht gepasst. Aber der Gott, der König, den dann Gott einsetzt, ist David. Und der hat zumindest weitgehend diese Eigenschaften. Und ihr wisst, an welcher Stelle, oder diejenigen, die die Bibel gut kennen, wissen es, an welcher Stelle David die größten Probleme hat. Ja, wenn es heißt, er darf nicht viele Frauen haben, da wissen wir, beim David war die Geschichte ein bisschen anders. Und das hat ihm dann auch Schwierigkeiten bereitet. Richtige Schwierigkeiten. Andere Geschichte. So, aber was wir bei David finden ist, der David ist ein König, der ein Herz hat, so wie Gott sich es vorstellt. Er hat diese Treue Gott gegenüber. Er drückt das aus, und wenn wir in die Bibel reinschauen und die Psalmen lesen, die ja zum großen Teil von David geschrieben ist, da können wir sehen, was in diesem Mann, was in seinem Herzen vor sich ging. Und David vereint auch etwas in sich, was dieser künftige König, David ist das Bild des künftigen Königs. Ja, wir müssen es immer die gesamte Geschichte sehen, von Anfang bis heute. Gott gibt ein Zeichen, Gott setzt etwas, Gott zeigt etwas, sagt, ein solcher König, er wird eines Tages kommen. Und das wird beschrieben in den Psalmen an ganz, ganz vielen Stellen. Und wir sehen, er ist König, er ist Priester, er ist Prophet. Und sehr, sehr viele Prophetien, die niedergeschrieben sind in den Psalmen, die finden wir dann später erfüllt in der Person von Jesus Christus. David, er ist der wahre Anbeter. Deshalb ist auch uns als Kirche Anbetung so zentral wichtig. Ich finde noch viel wichtiger als Predigt. Ja, Wort Gottes ist richtig, aber die Anbetung, ja, das ist der Kern, das ist das Zentrale. Im zweiten Psalm in den Versen 6 bis 8 steht, da spricht Gott, ich selbst habe meinem König die Herrschaft übertragen. Er regiert auf dem Zion, meinem heiligen Berg, und dieser König verkündet, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute bin ich dein Vater geworden. Also wörtlich steht da, heute habe ich dich gezeugt. Und das ist ein bildlicher Ausdruck für die Einsetzung eines Königs in sein Amt. Bitte nur darum, und ich gebe dir die Völker zum Besitz. Ja, die ganze Erde soll dir gehören. Das schreibt David. Und das schreibt er in Perspektive auf diesen ewigen König, auf den tatsächlichen König, der kommen wird. Viele Einzelheiten sind in den Psalmen offenbart. Also einer, der der Sohn von Gott, dem Vater sein wird, ist dieser König. Er wird die Nationen beerben und er wird die Welt richten. Wer bei diesem König Zuflucht nimmt, wird gerettet werden. Aber dieser Messias-König ist auch ein leidender König. Keiner wird sagen, dass er nicht die volle Tiefe des menschlichen Leids verstehen könnte, denn er hat alles Leid selbst erlebt. Am eigenen Leib hat er es erfahren. Er hat schwere und unverdiente Strafe getragen, die in Wirklichkeit ist dies ja verursacht durch die Rebellion des Menschen. Und dieser König, er hat den Preis bezahlt. Und deswegen können wir in Freiheit leben. Selbst der Tod kann ihn nicht festhalten. Und er wird auferweckt und an seinem rechtmäßigen Platz eingesetzt. All das ist beschrieben in den Psalmen. Und jetzt kommen wir zeitlich zu einem Punkt, wo die Schrift sagt, als die Zeit erfüllt war. Die Theologen zu der Zeit von Jesus, die Schriftgelehrten, sie wussten von diesen Prophetien, sie wussten von dieser Erwartung, sie waren wieder in dieser Schleife drin, Unterdrückung, ja, die Römer haben das Land besetzt, Buße, Johannes ruft auf zur Buße, kehrt um. Dann sagen sie, Rettung, wo ist die Rettung? Jetzt muss der Messias kommen, um uns wieder herauszuführen, um uns zu retten, um wieder in Freiheit hineinzuführen. Und sie hatten eher so einen Mann wie David vor Augen, ein mächtiger Kriegsherr, einer, der es richtig drauf hat, einer, der das Reich Israels wiederherstellt in seiner alten Größe. Und sie dachten vermutlich eher nicht an einen unscheinbaren Zimmermann aus Nazareth. In dem Augenblick, als Jesus als der Sohn Gottes offenbar wird, nämlich in der Taufe des Johannes, da lässt er keinen Zweifel aufkommen über seine Mission. Lukas 4 beschreibt uns diese Szene. Er geht in die Synagoge und man reicht ihm die Schriftrolle und er sucht eine Stelle in Jesaja und die liest er vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Also wörtlich, jetzt ist das Erlassjahr des Herrn. Und er sagt den Zuhörern, heute ist diese Voraussage des Propheten erfüllt. Boah, das war Bombe. Da haben sie sich gesagt, was nimmt der sich denn raus? Jesus verkündet am Anfang seines Dienstes, dass sein Kommen die Erfüllung der Predigt des Johannes ist. Und dass es die Erfüllung dieser Worte ist, die 700 Jahre vorher von Jesaja geschrieben wurden. Die Zeit ist erfüllt. Der Zeitpunkt, auf dem die ganze Menschheit seit Anbeginn der Schöpfung gewartet hat, der König kommt. Jetzt ist er da. Matthäus 4, 17, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich oder die Königsherrschaft, der Himmel ist nahe gekommen. So, und wie ist sie dann nahe gekommen, diese Königsherrschaft? In den nächsten Kapiteln und so weiter wird genau das beschrieben, wie die Königsherrschaft aussieht. Jesus reist mit seinen Jüngern von Stadt zu Stadt, er heilt die Kranken, er treibt die Dämonen aus, er bewirkt viele Wunder, er predigt die gute Nachricht. So sein Ruf und seine Bekanntheit wächst immens. Und das ohne Internet und sonstige Hilfsmittel. Einfach durch Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert auch heute noch bestens. Tausende kommen ihm nach. Tausende. Manchmal ist er ist im Boot, er setzt über zum See Genezareth auf die andere Seite, weil er irgendwie mal ein bisschen Ruhe haben wollte. Und bevor er ankommt, haben sich schon Tausende versammelt. Warum? Weil sie genau das sehen. Kranke werden geheilt. Schwache bekommen neue Kraft. Sie staunen über seine Autorität, über seine Lehre, weil er ist so anders wie ihre Schriftgelehrten. Er erzählt Geschichten, er erzählt Gleichnisse, um den Menschen die tiefere Wahrheit, tiefere Ebenen von Wahrheit mitzuteilen. Keine theologischen Vorträge, sondern Geschichten, die wir auch heute noch lesen und wo man ganz genau hinhören muss und zugucken und auf sich wirken lassen muss, dass wir die dahinterliegende Wahrheit erkennen. Wisst ihr, viele von den Gleichnissen, auch da müssen wir mal schauen, okay, Jesus erzählt diese Gleichnisse, wem erzählt er sie denn? Das sind einfache Menschen, das sind keine Hochschulabgänger und Abiturienten, die da sitzen. Es sind auch nicht die Prophetenschüler, die da sitzen, es sind einfache Leute. Bauern, Fischer. Er erzählt das Gleichnis von einem Mann, der einen Schatz findet, der im Acker vergraben ist. Er entdeckt diesen Schatz und was macht er? Er deckt ihn wieder zu, Also versteckt diesen Schatz wieder und verkauft alles, was er besitzt, um diesen Acker zu kaufen. Wir sagen, okay, und ja, und jetzt? Ja, was ist die Wahrheit dahinter? Was bedeutet das? Der Schatz ist die Wahrheit über den Messias, die Wahrheit über Jesus. Und für die meisten Menschen ist diese Wahrheit versteckt unter Traditionen, Kultur, Bräuche. Aber für die, die die Wahrheit erkannt haben, bedeutet es alles. Sie geben alles weg. Sie verkaufen alles, um genau diesen Schatz zu erwerben. Das bedeutet dieses Gleichnis. In einem anderen Gleichnis sagt Jesus den Menschen: Wer seine Lehre hört und sie befolgt, wir haben es am Anfang gehört, ja, wer es hört und befolgt, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf einen Felsen baut. Wenn Regen kommt, die Flut steigt, dann wird es sicher und geborgen sein. Aber wer seine Worte nur hört, aber sie nicht umsetzt, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Sand baut. Wenn Regen und Flut kommen, wird er alles verlieren. Und auch hier ist die Bedeutung ja nicht so schwer. Das Bild ist auch für uns einfach. Der Messias ist dieser Fels. Und genau auf ihn müssen wir unser Haus, unser Lebenshaus bauen. Er ist das feste Fundament. Alles andere mag vielleicht gut aussehen, aber wenn Stürme kommen, und Stürme haben wir alle im Leben, also ich habe sie jedenfalls, ich denke, die meisten von euch wohl auch, Stürme kommen. Wenn du auf Sand gebaut hast, spätestens dann merkst du es, dann wird dein Haus Schwierigkeiten haben. Also Jesus vollbringt viele Wunder und tut Dinge, die kein Mensch zu tun vermag. Es sind nicht nur das, was er tut, sondern die Zeichen, die er setzt. Sie vermitteln eine tiefere Wahrheit von Reich Gottes. Es gibt zumindest mal vier Autoritäten, die Jesus ausübt, und seine Autorität auf vier verschiedene Weisen, die es zeigt. Das erste ist Autorität über böse Geister und Dämonen. Es geht los ganz am Anfang, also wo sein Dienst offenbar wird. Er ist in der Wüste, er fastet und der Satan kommt und möchte ihn dazu verführen, dass er seinen Auftrag doch bleiben lässt und den schöneren Weg wählt, einfach diese Erde alles in Besitz zu nehmen, indem er ihn anbetet. Es geht wieder um Anbetung. Macht natürlich Jesus nicht, aber in der Folge befreit er viele Menschen von der Macht der Dämonen. Schon allein bei der Erwähnung seines Namens fangen sie an zu schreien, die Dämonen. Viele Geschichten davon lesen wir in den Evangelien. Das zweite ist Autorität über Naturgesetze. Er geht auf dem Wasser, er befiehlt im Sturm, er speist Tausende durch Vermehrung von einer kleinen Mahlzeit, die einer mitgebracht hat. Autorität über Naturgesetze. Denn Autorität über Krankheiten, Leiden und Tod. Er heilt Kranke, Blinde, Gehörlose, Stumme, Aussätzige, Gelähmte. Er hat sogar die Autorität, Tote zum Leben zu erwecken. Das ist vielleicht die größte Herausforderung in dieser sichtbaren, in dieser natürlichen Welt. Und viertens, Autorität, Sünden zu vergeben. Einmal wird ein Gelähmter zu Jesus gebracht und anstatt ihn sofort zu heilen, sodass er aufsteht, sagt er zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Das macht die religiösen Führer, bringt die völlig aus der Fassung. Weil ja nur einer kann Sünden vergeben. Das ist Gott selbst. So, wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ist ganz klar, was er damit zum Ausdruck bringt. Ich bin's. Die Menschen seiner Zeit, die waren von seiner Person total fasziniert, auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich auch hin und her gerissen. Ja, seine Lehre, die war gewaltig, sie war echt. Er verbrachte unglaubliche Wunder, er tat Dinge, die kein Mensch tun konnte. Er war ein Vorkämpfer und Freund der Armen, der Sünder, der Kranken, der Ausgestoßenen. Sein Leben war vorbildlich. Ich habe gestern Abend, wollte ich einfach nochmal irgendwas anderes machen, habe ich so eine Dokumentation gesehen über so eine Sekte. Es war unglaublich. Es war unglaublich, wozu Menschen in der Lage sind, wie sie sich hineinziehen lassen in solche Dinge und Menschen folgen. Also nicht Gott folgen, sondern Menschen folgen. Und an diesem Punkt spätestens hätte jeder erkennen können, dass etwas nicht stimmt. Jesus, sein Leben war vorbildlich. Du kannst nicht die tollen Dinge tun oder verkünden und so weiter und dein Leben ist ein Schrotthaufen, das funktioniert nicht. Bei diesen Sektenführern, da war das so, sein Leben war alles andere als vorbildlich und sie sind ihm trotzdem nachgelaufen, weil Menschen so eine Sehnsucht haben, jemanden zu finden, der sie führt. Ja, wo sie fasziniert sind von gewaltigen, da hat er auch interessante Dinge getan, aber wir müssen das anschauen, wir müssen es genau schauen. Also lauf niemals Menschen nach, sondern laufe ihm nach. Jesus sagt, komm und folge mir nach. Wir folgen ja auch keine Kirche nach oder einem Prediger, sondern wir folgen Jesus nach. Ja, Amen, finde ich auch. Genau. Also sein Leben war vorbildlich und es gab eine Fülle von Hinweisen in den prophetischen Schriften. Ja, das war überwältigend, was da stand. Aber auf der anderen Seite hat er Aussagen gemacht, was den Leuten den Atem genommen hat, wie deine Sünden sind dir vergeben. Darf der das? Heute stehen Menschen vor dem gleichen Dilemma. Dieser Ausschließlichkeitsanspruch von Jesus, der macht ihnen richtig Mühe. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagen sie, ja, Jesus, du bist ein guter Kerl, du hast tolle Sachen gemacht, aber, und ich sage mal so, ich habe die Woche, hatte ich ein Gespräch mit einem iranischen Mann, der demnächst eine Gerichtsverhandlung hat beim Verwaltungsgericht. Und eine der Fragen, die der Richter stellt, meistens, ist, was ist der größte Feiertag? Ich frage jetzt hier nicht, ja, oder frag das mal, was sind Feiertage? Ja, Weihnachten, Ostern, Pfingsten und so weiter. Was ist die Bedeutung? Was ist der größte? Und viele sagen Weihnachten. Sagen, ja, da ist Jesus geboren. Also wenn er nicht geboren wäre, dann gäbe es das ja alles gar nicht oder so. Sage ich, Weihnachten ist nicht der größte Feiertag. Die Auferstehung ist der größte Feiertag. Die Auferstehung zeigt uns, dass Jesus den Tod überwunden hat. Ohne dass Jesus den Tod überwindet, ist unser Glaube sinnlos. Dann ist Jesus nur ein guter Kerl. Einer, der richtig tolle Sachen gemacht hat. So ein Mahatma Gandhi. Ja? Einer, der die Welt positiv beeinflusst hat. Aber das ist eine ganz, ganz andere Geschichte, den Tod zu besiegen. Es ist eine ganz andere Geschichte, König zu sein. Bevor Jesus in Jerusalem einzieht, jubelt ihm das Volk zu und heißt ihn als König willkommen. Sagen, gelobt sei Gott, gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Sie jubeln ihm zu. Ein paar Stunden später, nach der Gefangennahme, verspotten ihn die Soldaten mit der Dornenkrone als König der Juden. beim Verhör mit Pilatus, da dämmert es den Pilatus und er sagt, du bist also doch ein König. Und Jesus sagt, ja, ich bin König. Dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Da kriegt der Pilatus richtig kalte Füße und will ihn irgendwie doch freigeben, fragt das Volk und das Volk sagt, nix, kreuzige ihn. Die gleichen, die vorher geschrien haben, Hosianna, schreien, kreuzige ihn. Und die hohen Priester, die sagen, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Der alte Geist der Rebellion im Menschen, da kommt er raus. Die Herausforderung heute an uns ist, zum einen, wie komme ich rein in dieses Königreich? Wie werde ich Teil davon? Die Frage hatte auch Nikodemus, kann man Johannes nachlesen. Und Jesus sagt zu ihm, Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren bist, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und weil der Nikodemus irgendwie das nicht so ganz peilt, sagt er ja, wie soll das denn gehen? Soll ich nochmal in den Leib meiner Mutter zurückkriechen? Sagt Jesus, nee. Wovon du redest, das ist das, was hier stattfindet, das Natürliche, die natürliche Geburt. Davon rede ich nicht. Ich rede von der Geburt von oben, aus Gottes Geist geboren werden. Wenn du von ihm neu geboren wirst und das ist ein Akt Gottes in deinem Leben, dann weißt du, wer ich bin, dann weißt du, wer Gott ist, dann bist du Teil des Königreichs. Um teilzuhaben, um in dieses Königreich Gottes reinzukommen, musst du ein paar Schritte gehen. Für die, die es noch nicht getan haben, sag ich mal, das erste ist Buße, Umkehr. Du musst umkehren. Du musst Vertrauen darin haben, in die Rettungsmission von Jesus, der für die Vergebung unserer Schuld durch seinen ans Kreuz gegangen ist, sein Blut vergossen hat. Das heißt Umkehr. Das zweite ist, du musst, und ich sage, du musst vertrauen, dass die Auferstehung von Jesus, nämlich die Überwindung des Todes, dass damit auch du, indem du auf ihn vertraust, an ihn glaubst, an Jesus glaubst, also glauben heißt ja, sich identifizieren mit ihm. Das heißt nicht, ich glaube, dass Jesus gelebt hat oder sowas, ja, sondern dieses Glauben, dass du auch darin du selbst ewiges Leben findest. Der dritte Punkt ist, Jesus ist der Herr über jeden Aspekt deines Lebens. Deine Hoffnungen, deine Träume, deine Zukunft, deine Pläne, all das gehört ihm. Und manchmal ist es so eine Sache, auch in unseren Gebeten oder auch da, wo wir sprechen, so lade Jesus in dein Leben ein. Das hört sich so manchmal an wie so am Mittagstisch. Ja, dann lade mal Jesus mit dazu ein, dass er mit am Tisch sitzt. Ja? Er ist echt auch ein cooler Gast und er sorgt auch dafür, dass du zufrieden kriegst. Und an dem Tisch sitzt auch noch der Captain Blaubeer, der ist für die gute Laune zuständig. Und dann sitzt noch der. Nee, darum geht es nicht. Es geht nicht dazu, noch so dazu zu nehmen, sondern er ist Herr über jeden Aspekt deines Lebens. Und es gibt noch einen Punkt. Teile mit anderen, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und lass dich taufen als Zeichen der Umkehr. Die Taufe ist das äußere Zeichen dessen, was innerlich geschehen ist. Du wirst nicht in der Taufe von neuem geboren, sondern bist vorher neu geboren. und dann lässt du dich taufen. Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du von dem ganzen Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen, und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. That's it. Das ist es. Und da bist du herausgefordert. Und damit meine ich nicht nur die, für die das vielleicht auch ein bisschen neu ist, sondern jeder Einzelne von uns. Ich brauche es jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag neu entscheiden, Jesus nachzufolgen. Meine eigenen Pläne, meine eigenen Vorstellungen immer wieder ihm zu geben. Und sagen, ich will dir folgen. Du darfst Wünsche haben, ja klar, natürlich, aber ich muss sie unter seine Autorität stellen. Das ist das Entscheidende. Und wenn ihr mögt, dann bete einfach mit, innerlich, äußerlich, wie es für dich gerade gut ist, so wie du es vermagst. Vater, hier bin ich. Ich will umkehren von eigenwilligen Leben, eigenwilligen Wegen, die ich immer mal noch gehe. Ich will umkehren und ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du, Jesus, für meine Schuld, für mein Versagen, für meine Gottferne, für meine Rebellion alle Schuld auf sich genommen hat. Dass er den Tod überwunden hat und dass damit auch ich lebe. Ich will dir jeden Aspekt meines Lebens unterordnen. Du sollst mein Herr sein. Du bist mein Herr. Ich glaube dir und folge dir. Erfülle du mich heute hier in der Kraft deines Heiligen Geistes und leite mich in deiner Wahrheit. Amen. Amen.